Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Till Hase.
Willkommen zum Update-Podcast. Wir bringen euch natürlich wie gewohnt auf den aktuellen Stand, aber wir schauen auch in die Zukunft, zum Beispiel ins Jahr 2030. Die Ernährungsministerin Julia Klöckner, die will bis 2030 weggeworfene Lebensmittel in Deutschland halbieren. Und wie will sie das machen? Unternehmensvertreter, Verbände, Landespolitiker und Politikerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollen sich treffen, sollen beraten, sollen konkrete Maßnahmen beschließen. Und die sollen dann von uns umgesetzt werden, von Produzenten, von Händlern, Gastronomen und eben den privaten Haushalten. Es gibt Kritik, zum Beispiel von den Grünen. Renate Künast sagt, das eigentliche Problem geht Julia Klöckner damit nicht an, dass nämlich in Deutschland in der Lebensmittelindustrie vor allem es um Masse geht.
Also das Thema der Überproduktion, das wird überhaupt gar nicht angetippt.
Außerdem wird kritisiert, dass das Ganze nur auf freiwilliger Basis passieren soll. Was unser Hauptstadtstudio, was Berlin dazu sagt, hört ihr in diesem Update-Podcast. Donald Trump schaut auch in die Zukunft, jedenfalls hört sich das nach Zukunftsplänen an. Per Dekret beschlossen hat er eine Weltraumarmee.
It's the future, it's where we're going. I suspect whether we like it or not, that's where we're going. It's space. That's the next step.
Was die können soll, was das bringt, gegen wen die gerichtet ist, klären wir in diesem Update-Podcast. Und dann schauen wir uns auch noch das Fahrrad der Zukunft an. Das hat keine Kette mehr, dafür aber jede Menge andere modernste Technik.
Und hier der Gangwechsel wäre dann wireless, also komplett über Funk gesteuert.
Wie fährt man auf diesem Fahrrad ohne Kette, einem Fahrrad der Zukunft? Wir haben es für euch getestet und ich sage euch schon mal so viel, unser Reporter war ziemlich begeistert. Viel Spaß mit diesem Podcast, mein Name ist Till Hase und bis dann.
Deutschlandfunk Nova.
4,4 Millionen Tonnen Lebensmittel werden allein in deutschen Privathaushalten jährlich im Müll untergebracht. Und nimmt man Restaurants, Supermärkte und so weiter dazu, dann sind es fast dreimal so viel im Jahr. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU, die will das ändern. Bis 2030 sollen Lebensmittelabfälle in Deutschland halbiert werden. Es sollen sich Unternehmensvertreter, Verbände, Landespolitiker, Wissenschaftler treffen, sollen konkrete Maßnahmen zur Eindämmung von Nahrungsabfällen erarbeiten. Das Ganze soll dann umgesetzt werden von Produzenten, von Händlern, von Gastronomen und von privaten Haushalten. Und zwar euch. Und zwar auf freiwilliger Basis. Ist das eine gute Idee mit dieser freiwilligen Basis? Das habe ich eben Katharina Hamberger gefragt aus unserem Hauptstadtstudio.
Ja, das ist ganz schwierig einzuschätzen. Also die Ministerin sagt ja, sie vergleicht das immer mit Frankreich. Frankreich hat ein Gesetz, dass zum Beispiel den Lebensmittelhandel ab 400 Quadratmeter Supermarkt muss man dann sozusagen seine Lebensmittel, die übrig bleiben, die noch verwendbar sind, spenden, abgeben an Hilfsorganisationen. Das gibt es in Deutschland nicht. Sie sagt aber, in Deutschland ist das auf freiwilliger Basis bislang ganz gut gelaufen, sogar eigentlich besser als in Frankreich. Und in Frankreich hat man das Gesetz sozusagen eingeführt, um auf einen Standard zu kommen, wie wir das in Deutschland haben, wo eben viele Supermärkte an die Tafeln zum Beispiel spenden. Da sagt sie aber, man könnte vielleicht das eine oder andere noch nachbessern. Aber grundsätzlich sieht sie, dass da die Freiwilligkeit tatsächlich auch was bringt. Grüne zum Beispiel kritisieren, auch die Linke kritisieren, dass man da gesetzlich deutlich schärfer sein müsste. Das betrifft eben vor allem den Handel. Wahrscheinlich auch den Transport, vielleicht auch die Landwirte, die ja auch Überproduktion wegschmeißen. Beim Verbraucher, glaube ich, kann man gar nichts anderes machen als Freiwilligkeit. Also man kann ja auch nicht Julia Klöckner bei dir dann in den Kühlschrank schauen lassen und sagen lassen, hey, bei Ihnen sieht es aber nicht so gut aus.
Sie haben können es aufessen, was da ist
genau
am Resten.
Genau, das hier ist noch haltbar, das sollten Sie jetzt nicht wegwerfen und das hier können Sie wegwerfen. Also das kann man fast nicht machen.
So, jetzt diskutiert nicht nur die Bundesregierung seit vielen Jahren immer wieder über das Thema, sondern auch die Gesellschaft. Und da gibt es verschiedene Sachen, die diskutiert werden. Zum Beispiel, dass man auf das Mindesthaltbarkeitsdatum verzichtet und stattdessen von Best Before redet, also das gar nicht so negativ darstellt. Oder dass man einfach mehr Supermärkte hat, in denen Lebensmittel, die abgelaufen sind, vom Mindesthaltbarkeitsdatum her angeboten werden. Oder auch, dass man Containern erlaubt, also dass man sozusagen aus dem Abfalleimer hinterm Supermarkt sich Sachen rausholen kann, wenn man bedürftig ist oder wenn man das einfach weitergeben will an irgendwen. Hat Klöckner sich auch zu solchen Vorschlägen geäußert?
Zum Thema Containern wurde sie heute gefragt im Bundestag, da war Befragung der Bundesregierung. Und da hat sie gesagt, naja, also da will sie keine Gesetze lockern. Ist ja so, dass das eigentlich verboten ist.
Ende Januar sind in Bayern noch zwei Studentinnen
ganz
verurteilt
genau
worden wegen Containern. Ne?
Ganz genau. Und da möchte sie auch nicht ran, weil sie sagt, das ist eben strafbar und das hat was zu tun eben mit Eigentum, mit Fragen eben auch des Hausfriedensbruches. Und da will sie nichts ändern.
Julia Klöckner hat angekündigt, 14 Millionen Euro zu investieren in intelligente Produktverpackungen. Was sollen die können? Was ist damit gemeint?
Naja, die sollen mir sozusagen anzeigen mit einem Farbverlauf, ist das Lebensmittel noch gut oder nicht. Hier hat heute ein Kollege gesagt, naja, also ich sehe ja am Joghurt, wenn der grün wird, am Farbverlauf, dass der abläuft. Aber das ist natürlich nicht mit allen Lebensmitteln so. Und da soll es Entwicklungen geben, die man fördern möchte, die mir dann anzeigen, wie so eine Art vielleicht Stimmungsring. Vielleicht kann man es damit vergleichen. Kinder der 90er kennen es noch. Ist das Lebensmittel noch gut oder ist es nicht gut?
Kritik kommt von den Grünen, ist eben schon ein bisschen bei dir angeklungen. Was würden die anders machen?
Die wollen auf jeden Fall ein Zwischenziel einziehen. Also wir machen das jetzige Ziel ist 2030, wie von den Vereinten Nationen vorgegeben, dass man bis dahin die Lebensmittelverschwendung halbieren will im Vergleich zu 2015. Die Grünen sagen, man müsste doch eigentlich bis 2025 es schaffen, zumindest ein Drittel zu reduzieren. Das ist ein Kritikpunkt. Andere, wie zum Beispiel die Linke, sagen, man müsste das Thema Containern eben dann doch nochmal angehen. Und die hätten auch gerne ein Anti-Wegwerf-Gesetz. Die Linke, also das, was Julia Klöckner gerade nicht möchte, die Supermärkte dazu verdonnern, dass sie Partnerschaften eingehen.
Die Ernährungsministerin Julia Klöckner will bis 2030 die Lebensmittelabfälle in Deutschland halbieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die USA sollen eine Space Force bekommen, eine Weltraumstreitkraft. Das hat US-Präsident Donald Trump heute auf den Weg gebracht. Das klingt nach Krieg der Sterne. Annike Schäfer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist bei mir im Studio. Was können wir uns da vorstellen? Soldaten, die tatsächlich in den Weltraum fliegen sollen oder was?
Das Bild hatte ich auch direkt. Krieg im All, womöglich der Kampf gegen Außerirdische. Nee, um Soldaten im All geht's nicht. Trump will eine sechste Streitkraft neben Heer, Marine und so weiter. Erstmal unter dem Dach der Air Force, also der Luftstreitkräfte. Und die neue Einheit soll sich um alles kümmern, was mit dem Weltall zu tun hat.
Und was könnte das sein, wenn es schon nicht Außerirdische sind? Also im Prinzip fliegt da ein bisschen Weltraummüll rum, der nervig werden kann, aber ansonsten ruhig und friedlich da oben, oder nicht?
Ja, noch, aber ein Punkt ist zum Beispiel die Raketenabwehr. Das ist dann schon nicht mehr so friedlich. Vom All aus, da sollen Satelliten mit ganz sensiblen Sensoren registrieren können, wenn irgendwo eine feindliche Rakete startet. Der Satellit würde das dann an ein Abwehrsystem am Boden funken und so könnte die Rakete abgeschossen werden, gleich nach dem Start, so die Theorie. Oder noch verrückter, vielleicht wird es irgendwann ein Abwehrsystem in der Erdumlaufbahn geben, das direkt von dort aus Raketen abschießen kann. Außerdem haben die USA rund 800 Satelliten im All, die sie verteidigen wollen. Und sie könnten auch aktiv gegen feindliche Satelliten vorgehen. Trump begründet seine Strategie so.
It's going to be important monetarily and militarily.
Es wird wichtig sein, finanziell, militärisch, vor allem aber für die Psyche. Wir wollen nicht, dass China oder Russland oder andere Länder uns führen. Wir haben immer geführt, sind dem Feld immer vorangegangen für Jahrzehnte. Wir werden der mit Abstand Führende sein. We're going to be the leader
by far. Also es geht Trump um Macht, auch im Weltall.
Jetzt haben wir gesagt, er hat das Ganze auf den Weg gebracht. Konkret heißt das, er hat ein entsprechendes Dekret unterschrieben. Ist das damit alles beschlossen? Es klingt nach Zukunftsmusik.
Ja, bisher sind es Pläne. Zu den Raketen im All soll erstmal eine Studie gemacht werden. Das ist ein langer Weg und das ist natürlich auch teuer. Mit dem Dekret heute hat Trump eigentlich nur das Verteidigungsministerium beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Space Force zu machen. Und dann muss der Kongress zustimmen. Aber weil im Repräsentantenhaus ja die Demokraten die Mehrheit haben, kommt er damit vielleicht gar nicht so einfach durch. Kritiker sagen jedenfalls schon längst, das ist überflüssig, bürokratisch und zu teuer.
Wie viel Geld geht's da?
Letzten Herbst ist eine Schätzung der Air Force herausgekommen. Die Nachrichtenagentur AP hatte damals berichtet, dass die Einheit in den ersten 5 Jahren 13 Milliarden Euro brauchen würde. Mal zum Vergleich, dieses Jahr werden die USA für ihr gesamtes Militär mehr als 700 Milliarden Dollar ausgeben. Details gibt's aber noch nicht, also wie viele Leute die Space Force haben soll und so weiter.
Jetzt hast du viel von Raketenabwehr gesprochen. Gegen wen richtet sich das Ganze überhaupt?
Also direkt erwähnt hat Trump China und Russland. Russland zum Beispiel hat gerade eine Rakete getestet, die schneller ist als der Schall und dabei noch die Richtung ändern kann. Und auch den Iran und Nordkorea sehen die USA weiter als Bedrohung. Das Ganze klingt gerade, als würde ein neues Wettrüsten losgehen. Trump hat zu der Space Force auch gesagt, sie ist entscheidend für die nationale Sicherheit.
US-Präsident Donald Trump hat heute ein Dekret unterzeichnet, um Weltraumstreitkräfte aufzubauen. Was genau das heißt, hat euch Annike Schäfer erzählt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr euch einen neuen Staubsauger zulegen wollt, also ich weiß, es ist ein abwegiger Gedanke, aber stellt es euch einfach vor, dann schaut ihr euch doch vorher bestimmt an, wie dieser Staubsauger bewertet worden ist. Vielleicht gibt es dazu einen Test, vielleicht sogar von Stiftung Warentest. Vielleicht haben sich schon andere Hausfrauen und Hausmänner mit diesem Staubsauger beschäftigt, gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn auf jeden Fall ihr euch alle Bewertungen angeschaut habt und ihr zu der Erkenntnis kommt, Dieser Staubsauger, der könnte was für mich sein, der macht sauber und ich komme weit rum in alle Ecken in meiner Wohnung, dann kauft ihr euch den vielleicht. Vielleicht solltet ihr euch Ähnliches auch überlegen bei Nachrichtenseiten, die ihr besucht. Diesen Vorschlag würde euch zumindest das Tool NewsGuard machen. Dahinter steckt ein amerikanisches Startup, das bewertet die Glaubwürdigkeit von Online-Medien. Rahel Klein, Deutschlandfunk Nova-Reporterin, hat sich das genauer angeschaut. Wie funktioniert das genau?
Also NewsGuard vergibt sozusagen Zertifikate für Nachrichtenwebsites und dieses Zertifikat soll dann anzeigen, ja, wie glaubwürdig und transparent die Berichterstattung bei diesem bestimmten Medium ist.
Man könnte auch sagen, wie gut. Also das heißt, da werden nicht einzelne Artikel bewertet, sondern ganze Nachrichtenseiten.
Ganz genau. Also bei NewsGuard arbeiten vor allem Journalisten und erfahrene Redakteure, jedenfalls nach eigener Aussage. Kann man sich auch auf der Website anschauen. Da sind sehr renommierte Journalisten dabei, unter anderem ein ehemaliger Herausgeber vom Wall Street Journal. Und die schauen sich eben einzelne Nachrichtenseiten über mehrere Tage genau an und bewerten die dann anhand von neuen Aspekten. Dazu gehört zum Beispiel, ob eine Nachrichtenseite Falschmeldungen verbreitet, ob die Seite Fehler klar korrigiert oder ob sie auch offenlegt, wer hinter der Seite eigentlich steckt. Und je nachdem, wie gut diese Aspekte erfüllt sind, vergeben die Journalisten dann Punkte. Gibt es eine Skala von 1 bis 100. Und bei unter 60 Punkten gilt eine Website als nicht vertrauenswürdig.
Und wie bekomme ich als User das mit? Also wie kann ich sehen, wie eine Webseite eingestuft wurde?
Also erst konnte man NewsGuard nur als Browser-Add-on installieren und jetzt seit kurzem gibt es NewsGuard aber auch auf den neuen Versionen von Edge integriert, also dem Microsoft-Browser für Smartphone. Kannst du in den Einstellungen auswählen, ob du diese Nachrichtenbewertung aktivieren willst. Wenn du das machst, dann kommt oben in der URL-Leiste das NewsGuard-Symbol und wenn du dann auf eine Nachrichtenseite gehst, dann erscheint da entweder ein grüner Haken, wenn die Seite vertrauenswürdig ist, und wenn die Seite nicht vertrauenswürdig ist, dann kommt ein rotes Ausrufezeichen.
Aber nicht bei deutschlandfunknova.de.
Nee, auf gar keinen Fall. Es liegt aber auch daran, dass bisher nur englischsprachige Webseiten erfasst sind. NewsGuard will sein Angebot aber ausbauen, in diesem Jahr auch deutsche, italienische, französische Seiten bewerten. Ich war mal auf Breitbart unterwegs. Da kam direkt oben ein rotes Ausrufezeichen und die Warnung: Gehen Sie mit Bedacht vor. Für diese Website werden im Allgemeinen keine grundlegenden Standards in Bezug auf Genauigkeit und Verantwortlichkeit eingehalten. Du kannst dir das dann aufschlüsseln lassen, wieso die Seite also als nicht vertrauenswürdig eingestuft wird. Mhm. Breitbart schafft es zum Beispiel nicht, Informationen verantwortungsvoll zu sammeln und darzustellen, sagt NewsGuard, und zum Beispiel auch nicht richtig zwischen Nachrichten und Meinung zu unterscheiden. Und dann erscheint auch noch so eine Einschätzung von der Seite mit dem Hinweis, dass Breitbart Trump-freundlich berichtet oft und dabei manchmal auch Fakten weglässt oder verzerrt.
Und dieses Tool kann wirklich dabei helfen, vorzugehen gegen falsche Berichterstattung, schlechte Berichterstattung.
Ja, also wenn es verbreiteter wäre, bisher ist es das nämlich noch nicht. Edge, den Browser, nutzen nur 0,07% der Nutzer weltweit. Also NewsGuard will zwar mit weiteren Anbietern kooperieren, aber so weit ist es halt noch nicht verbreitet. Zum Vergleich mal kurz, Chrome nutzt mehr als 60%. Wenn es da integriert wäre, wäre es auf jeden Fall nochmal was anderes. Und der Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller, der vertritt die Ansicht, dass NewsGuard nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen dürfte.
Wirklich bringen kann das Tool vielleicht was bei Menschen, die zum ersten Mal mit einer bestimmten Nachrichtenquelle, die vielleicht ein bisschen dubios oder zweifelhaft ist, in Kontakt kommen und die vielleicht nicht wissen, wie sie diese Quelle einzuschätzen haben. Aber in dem Moment, in dem ich ein Angebot häufiger nutze, werde ich mich sicherlich nicht, weil mein Browser mir das sagt, davon abbringen lassen.
Ja, das eben dann zu nutzen, sondern stattdessen vielleicht sogar eher den Browser zu wechseln, weil man sich darüber ärgert, dass die Seite, die man immer liest, jetzt von NewsGuard einem madig gemacht wird.
Ja, das könnte ja von einigen auch als Bevormundung angesehen werden, ne? Gerade bei einer Seite, die einem bisher immer ganz gut gefallen hat.
Genau, das sagt Philipp Müller auch. Vor allem, weil die Nachrichtenseiten, die als bedenklich eingestuft werden, vor allem die sind, die politisch eher dem rechten oder rechtspopulistischen Spektrum nahestehen. Und das könnte dann auch nach hinten losgehen, sagt Philipp Müller.
Ein Teil der rechtspopulistischen Erzählung besteht daran, dass es eine große Verschwörung der politischen Eliten, aber auch der etablierten Medien gibt gegen die wahren Interessen des einfachen Volks. Und dieses Tool könnte als Teil dieser Medienverschwörung interpretiert werden, indem es nämlich einen weiteren Kanal darstellt, auf dem der linksliberale Mainstream den Nutzern sagt, welche Medien sie zu nutzen haben und welchen Informationsquellen sie zu vertrauen haben.
Ja, es ist also so ein bisschen fraglich, ob NewsGuard wirklich die Menschen damit erreicht, die es eigentlich erreichen will. Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller sagt da aber auch, so dramatisch, wie das oft dargestellt, ist es gar nicht, weil viele Studien in der Vergangenheit gezeigt haben, so orientierungslos sind die meisten Nutzer von Online-Nachrichten gar nicht. Die können das selbst eigentlich ganz gut einschätzen, ob eine Seite vertrauenswürdig ist oder nicht.
NewsGuard, ein Tool, das Nachrichtenseiten mit einem Zertifikat ausstattet, ob sie vertrauenswürdig sind oder nicht. Danke für die Infos, Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, und der Regierungschef von Ungarn, Viktor Orbán, die sind zwar in der gleichen Partei, also zumindest auf europäischer Ebene, der Europäischen Volkspartei, aber Parteifreunde, wirkliche Freunde im Leben, werden die beiden wohl nicht mehr. Die haben sich in der Vergangenheit schon oft in den Haaren gehabt und aktuell gibt es für Jean-Claude Juncker wieder allen Grund dazu, sauer zu sein auf Viktor Orbán. Der plakatiert nämlich im Wahlkampf, im Europawahlkampf in Ungarn, das Konterfei von Juncker mit dem Vorwurf, dass der illegale Einwanderung nach Europa gefördert hätte. Und das gefällt Juncker überhaupt nicht. Er sagt, Orbán vertrete die christdemokratischen Werte in keinerlei Weise. Er sei der Meinung, dass Orbáns Platz nicht in der Europäischen Volkspartei ist. Darüber wurde immer mal wieder geredet in der EVP. Wie lange machen wir das noch mit, was Orbán treibt? Und die Frage wollen wir jetzt auch zusammen mit Sven Schulze besprechen. Der ist in der EVP, sitzt im Europaparlament, würde auch wieder gerne ins Europaparlament gewählt werden und ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Abend, Herr Schulze.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Was sagen Sie denn? Also Juncker sagt, der hat in der EVP nichts mehr zu suchen, der Orbán. Würden Sie das unterschreiben?
Nee. Also was wir jetzt erleben, ist natürlich wieder eine Zuspitzung dessen, was wir in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt haben, dass Viktor Orbán Dinge behauptet, die so einfach nicht stimmen. Also das muss man klar auch Jean-Claude Juncker dahingehend unterstützen, dass man sagt, lieber Viktor Orbán, das geht einfach zu weit. Und wir haben in unserer Fraktion, in der EVP-Fraktion, regelmäßig die Debatten, was ist besser für uns? Ist es gut, wenn die Partei Viktor Orbáns in der Fraktion bleibt? Oder ist es besser, wenn wir sie quasi rausschmeißen? Und in der Vergangenheit hatten wir Gründe dafür gefunden, die ich gerne noch erläutern kann, warum wir es besser finden, trotz der Probleme, die wir haben gemeinsam, dass wir in einer Parteienfamilie bleiben, in einer Fraktion bleiben, aber...
Sagen Sie uns besser, warum Sie jetzt denken, oder was?
Ja, im Moment ist es so, wir sagen, die Problematik ist ja die, wenn wir jetzt die Fraktionskollegen rausschmeißen, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, mit denen zu diskutieren, die auch nicht alle einhellig das wiedergeben, was Viktor Orbán so von sich gibt, das muss man klar sagen. Und die zweite Gefahr, die ja besteht, wenn man die rausschmeißt, dann haben die Möglichkeit, auch mit anderen radikalen Kräften innerhalb des Europäischen Parlaments vielleicht sogar eine neue Fraktion aufzubauen. Damit wäre auch keinem geholfen. Wir sagen aber immer auch eins, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir solche Dinge erleben wie jetzt, dass man uns vorwirft, wir wären antieuropäisch und die Europäische Union würde Ungarn schaden, da muss man das auch hart diskutieren und das erwarte ich in den nächsten Tagen auch wieder.
Aber Herr Schulze, wann ist denn für Sie die Grenze erreicht, dass Sie sagen, er muss weg? Oder die müssen raus aus der EVP?
Ich sag mal, wenn ich das jetzt gerade erlebe, was da passiert, dass man uns also beispielsweise vorwirft, dass wir keinen Außengrenzenschutz betreiben und andere Dinge und dass wir dass wir halt antieuropäisch handeln in Brüssel und dass man immer sagt, die da in Brüssel, ich glaube, ihr sind schon Kopf davor, dass diese Grenze auch für mich erreicht ist und ich werde sehr genau darauf auch achten, wie die Diskussion in den nächsten Tagen dazu weitergeht. Meine Geduld, das sage ich ganz ehrlich, mit Viktor Orbán ist irgendwann auch erschöpft und wir sind da nicht mehr weit von entfernt.
Aber ich verstehe Sie richtig, Herr Schulze, dass Sie jetzt im Rahmen Ihrer Fraktion dafür kämpfen werden, dass Fidesz rausgeht aus der EVP.
Nein. Ich habe gesagt, ich höre mir das jetzt mal genau an, wie das weitergeht. Ja, wir werden uns eine gemeinsame Meinung bilden können. Wir können davon ausgehen, dass es eine extrem harte Diskussion immer ist zwischen denen, die es auch bei uns gibt, die sagen, der Punkt ist schon erreicht, dass wir mit denen nicht mehr zusammenarbeiten und denen, die sagen, wir wollen es weiterhin auch versuchen, am Verhandlungstisch und miteinander zu diskutieren, weil die Abgeordneten in unserer Fraktion sich aus meiner Sicht, so wie ich es beurteilen kann, nicht so verhalten, wie man das jetzt denken würde, wenn man nur die Worte von Viktor Orbán hört. Ja, und das müssen wir auch berücksichtigen. So, und die Frage ist halt, was passiert denn, wenn wir die Fidesz raus, wenn die aus der Fraktion raus ist, haben wir dann dadurch mehr Einfluss auf die? Nein, haben wir nicht. Wir haben dann gar keinen Einfluss mehr auf deren Verhalten im Europäischen Parlament. Und das ist halt auch immer eine Abwägungssache. Im
Übrigen, auf der anderen Seite macht es aber auch tatsächlich nicht den Eindruck, als ob sie noch einen Einfluss hatten auf Fidesz. Sonst würden die wahrscheinlich sowas nicht von sich geben.
Doch, haben wir ja. Schauen Sie mal, wir haben ja zum Beispiel vor kurzem das Artikel 7-Verfahren eingeleitet gegen Ungarn. Und da hätte man natürlich jetzt sagen können, ja, das sind ja eure eigenen Leute. Da werdet ihr natürlich nicht mitstimmen. Nein, wir haben mitgestimmt als EVP-Fraktion, wir auch als CDU-Kollegen und haben gesagt, wir wollen hier die Rechtsstaatlichkeit ist für uns das höchste Gut in der Europäischen Union.
Sollte es ja auch sein.
Und wir wollen das überprüft haben, ob das alles in Ungarn noch so gewährleistet ist und haben dann auch quasi gegen unsere eigenen Leute, wenn man das so will, auch klar gesagt, wir wollen hier ein faires Verfahren, wir wollen ja schauen, dass das entsprechend überprüft wird. Wir sind hier auch schon sehr, sehr hart mit den Maßnahmen, die wir haben. Und es ist in keinster Weise so, dass wir das alles tolerieren, was wir da aus Ungarn so hören. Aber eines muss auch klar sein, es ist ein Unterschied zwischen dem, was Viktor Orban jetzt möglicherweise auch im Wahlkampf, im antieuropäischen Wahlkampf führt. Ich glaube nicht, dass das zum Erfolg führt am Ende, aber er macht das mittlerweile. Was er da sagt, ist schon ein Unterschied zu dem, was ich auch von meinen ungarischen Kollegen im Europäischen Parlament so mitbekomme.
Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, sagt, Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident, hat nichts zu suchen in der Europäischen Volkspartei. Soweit ist Sven Schulze noch nicht, mein Gesprächspartner gerade. Er sagt, ein bisschen würde ich mir das gerne noch überlegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Beim Fahrrad kriegt man im Jahr 2019 tatsächlich alles. Man kann für einen Zwanni auf dem Gebrauchtwarenmarkt, auf dem Flohmarkt sich eins kaufen. Man kann locker über 10.000 Euro beim exklusiven Fachhändler ausgeben. Man kommt welche mit drei Rädern, mit zwei Rädern, wenn man das alles möchte. Aber eins hat sich in den vergangenen 150 Jahren nicht verändert. Fahrräder haben Pedale. Diese Pedale treiben eine Kette an. Und diese Kette treibt das Rad an. Das gilt bis jetzt, denn es tut sich was auf dem Fahrradmarkt. Und vielleicht sind wir bald dieses Teil los, diese Kette, die uns immer so doofe Flecken unten an der Hose macht. Das erste Fahrrad ohne Kette wurde vorgestellt. Unser Reporter Christian Schmidt wollte rausfinden, was das ist und hat sich auf den Sattel geschwungen, nicht ohne vorher Fachberichterstattung sich genauer anzuschauen.
Hey, ich bin der Markus und ich stelle euch jetzt einen ganz besonderen Antrieb vor, der einen komplett neuen Weg gibt, den es bisher so in der Bike-Industrie noch nicht gegeben hat.
I think for innovation, this has to be one of the most interesting things I've seen here.
Die Bike-Blogger aus aller Welt überschlagen sich. Auf der Eurobike 2018 wurde diese Neuheit das erste Mal vorgestellt. Eine der wichtigsten Messen für Erfindungen rund um das Fahrrad. Ein kleiner Stand in Halle B3. Messegelände Friedrichshafen. Dort steht das erste Fahrrad der Welt ohne Kette.
Bit of noise there, but you've got everything you'd expect. Freewheeling. And it's actually quite smooth. There's no real chunkiness at all through there.
Wie funktioniert das? Die Pedale sehen genauso aus wie bei einem klassischen Fahrrad. Dadurch wird eine Art Gewinde angetrieben. Das dreht sich dann auch, hat am Ende ein Kugellager, das wiederum in das Rad packt und es antreibt. Wer schon mal eine alte Mühle besichtigt hat, wo Mehl gemahlen wird, kann sich das vorstellen. Zahnräder greifen ineinander und geben die Energie weiter. Laut Hersteller Ceramic Speed mit einer Effizienz von 99%. Es soll kaum Energie verloren gehen, von der Muskelkraft bis zur Fortbewegung. So fantastisch das klingt, so kompliziert ist die Technik drumherum.
Und hier der Gangwechsel wäre dann wireless, also komplett über Funk gesteuert. Und wenn man den Gang wechselt, dadurch, dass die Lager hier durch die Ritzel wandern müssen, muss das halt elektronisch komplett passend abgestimmt sein und dann errechnet das System, wann es den Gangwechsel quasi vollzieht.
Dieses Fahrrad komplett ohne Kette mit Wellenantrieb ist noch ein Prototyp. Wann und ob es wirklich auf den Markt kommt, weiß noch nicht mal der Hersteller genau. Dabei gibt es schon etablierte Alternativen zur öligen Kette.
Schöne, hochwertige Urban Bikes.
Die stellt Michael Nagler in Köln her. Der Gründer von Mika Amaro setzt bei seinen Fahrrädern auf den Carbonriemen. Sieht von weitem erstmal aus wie eine normale Kette, optisch ein bisschen mehr wie Gummi sogar. Aber das Material ist deutlich moderner.
Dreck kann einfach abgewaschen werden. Und ein Riesenvorteil ist natürlich auch im Gegensatz zu einer Kette, wenn eine Kette nicht geölt wird, lässt der Wirkungsgrad nach. Es quietscht und die Effizienz nimmt ab. Beim Riemenantrieb bleibt der Wirkungsgrad immer gleich. Schmutz fällt ab, Wasser macht nichts, quietscht nicht. Wenn man in die Pedale tritt, fühlt es sich etwas direkter an als bei einer Kette.
Mehr Effizienz heißt, ich muss weniger treten, um weiter und schneller voranzukommen. Heißt leider aber auch, Fahrräder mit Carbonriemen statt Kette sind teurer.
Zuerst ist das natürlich, dass der Rahmen speziell für den Riemenantrieb vorbereitet sein muss. Heißt, der Rahmen muss so hergestellt werden, dass man eine extrem gerade Kettenlinie benötigt. Und der Rahmen muss hinten am Ausfuhrende geöffnet werden können.
Ist am Ende halt ein bisschen teurer. Also man kann irgendwie nicht das Billigfahrrad aus dem Supermarkt kaufen.
Klar, Riemenantrieb bzw. auch die Rahmen für einen Riemenantrieb sind auf jeden Fall teurer als Standardrahmen. Dafür bekommt man allerdings auch hochwertige Räder.
Und hat laut Hersteller eine längere Lebensdauer. Bis zu 15.000 Kilometer soll ein Carbonriemen halten, wartungsfrei. Bei Ketten ist oft schon nach 3.000 Kilometern Schluss. Michael lässt mich eins seiner Räder testen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich ohne klassische Kette fahre.
Also ich meine, draufsetzen und losfahren, das ist ja jetzt keine Raketentechnik, ne? Also ich muss einfach, okay.
Du wirst halt gleich beim Fahren sehen, dass es wirklich leise ist, komplett leise. Das ist halt auch das Schöne beim Riemenantrieb, dass man nichts hört.
Okay, ich fahre mal los. Das ist witzig. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen Gas gebe, ist natürlich auch ein geiles Fahrrad. Ein bisschen besser als mein Hollandrad für 50 Euro zu Hause auf dem Gebrauchtmarkt gekauft. Aber das macht Spaß. Also trittst rein und dann geht's direkt los. Man hat das Gefühl, die Kraftübertragung ist super direkt.
Das ist schön. Sieht auch gut an dir aus.
Ja, auf jeden Fall.
2 Minuten Fahrradfahren haben einen Fan aus mir gemacht. Carbonriemen statt Kette. Ich bin in der Zukunft des Fahrradfahrens angekommen. Wir haben hier einen Wirkungsgrad von 97%. Würde für eine normale Kette auch gelten, vorausgesetzt, man hat keine Rostlaube wie ich. 2 Prozentpunkte würden dann wohl noch beim neuen Wellenantrieb dazukommen. Das bewahrt einen allerdings nicht vor Muskeleinsatz, sagt selbst der Fahrradhersteller.
Das Antriebskonzept, dass man in der Mitte tritt und die Kraft aufs Hinterrad übertragen wird, wird natürlich bleiben.
Christian Schmidt, unser Reporter, unterwegs auf einem Fahrrad ohne Kette. Und er klingt wirklich sehr begeistert und wir machen uns so ein bisschen Sorgen, ob er vielleicht einfach in den Sonnenuntergang hinausgeradelt ist und nie wieder zurückkommen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt müsst ihr mal ganz genau hinhören. Hört ihr das? Das ist Wind. Hört sich so an wie ein spookiger Mix aus Horror und Sci-Fi-Soundtrack, ist aber tatsächlich Wind, kein ordinärer Wind. Es ist Mars. Wind. Woher wissen wir das? Woher haben wir diesen Wind? Der Roboter InSight ist seit 3 Monaten auf dem Mars, um dort vom Marswetter zu berichten. Über die Erkenntnisse und über diesen Roboter habe ich vor der Sendung gesprochen mit Ulrich Köhler vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und habe ihn gefragt, die meisten Sachen, die wir so vom Mars bekommen, die kommen ja mit zeitlicher Verzögerung. Das heißt, eigentlich müsste die Frage doch sein, wie war das Wetter auf dem Mars vor 3 Tagen, oder?
Naja, es geht mit einiger Aktualität schon, kommt also mit etwa einer halbstündigen Verzögerung bei uns auf der Erde immer an. Und es war halt wie immer auf dem Mars eigentlich eine Spur zu kalt für uns. Die Höchsttemperaturen waren deutlich unter Null schon und die Tiefsttemperaturen, da bewegen wir uns schon in Richtung minus 90 Grad. Das haben wir auf der Erde nicht. Aber was man euch auf dem Mars immer sagen kann, sie brauchen keinen Regenschirm.
Ah, ist immer trocken. Es regnet nicht.
Es ist immer trocken, es hat viel zu wenig Wassermoleküle in der Marsatmosphäre, als dass da je auch nur ein Tropfen Wasser fallen könnte, Regen fallen könnte. Das war vor 3-4 Milliarden Jahren anders, aber inzwischen ist der Mars eben ein eiskalter, trockener Wüstenplanet, ganz ohne Niederschlag.
Warum ist es da so kalt?
Nun, der Mars ist deutlich kleiner als die Erde, er hat nur ein Drittel der Masse der Erde. Und deswegen kann er auch weniger Atmosphäre an sich binden. Die Atmosphäre, die der Mars heute noch hat, der Rest von dem, was er einmal ausgegast hat und von seinen Vulkanen in die Atmosphäre gelangte an Gasen, das ist so dünn, dass dort praktisch die ganze Wärme nicht mehr gehalten wird einfach. Bei uns wird sehr viel von der Wärme in der dichten Atmosphäre gehalten, die uns umgibt. Und das ist auf dem Mars nicht gegeben. Deswegen ist es einfach deutlich kälter und vor allem eben nachts, so wie bei uns in der Wüste, kann man das vielleicht vergleichen, wo es zwar tagsüber auch 30, 40 Grad hat, aber nachts auch deutlich unter Null wird, nur noch extremer.
Und wie viel kriegt man noch von der Sonne mit auf dem Mars?
Deutlich weniger, ja. Also der Mars ist eben auch weiter weg von der Sonne. Das heißt also, die Sonnenstrahlung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zur Sonne ab. Das kann man sich jetzt selber ausrechnen, wenn man möchte. Der Mars ist eben nochmal 60, 70 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Das heißt, auch da haben wir nur noch die Hälfte der Sonnenstrahlung. Das heißt, die Einstrahlung allein schon wärmt den Mars nicht so sehr auf wie die Erde.
Wir halten fest, es ist immer trocken, es ist immer kalt, zumindest kälter als auf der Erde. Jetzt mal abgesehen von der Erde, gibt es noch einen Planeten, auf dem wir das Wetter gut kennen und vielleicht auch einen, der ein bisschen besser geeignet wäre für einen klassischen Sommerurlaub?
Es ist leider so, dass die Erde der beste Platz im ganzen Universum zu sein scheint.
Aber auch schön.
Das ist etwas übertrieben, aber zumindest im Sonnensystem trifft das eben zu und deswegen hat es eben wohl auch nur auf der Erde Leben in diesem Sonnensystem. Schon der innere Nachbarplanet, der Venus, ist sehr, sehr unangenehm heiß, weil er näher an der Sonne ist und dort ein ganz starker Treibhauseffekt die Temperaturen hochjagt. Dort haben wir Tag ein, Tag aus 460 Grad Celsius. Das ist also auch nicht so das Schöne. Dann gibt es die Körper, die gar keine Atmosphäre haben, wie den Merkur und den Mond. Das geht auch nicht. Und die äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, das sind zwar Gasplaneten, aber in diesen Gasplaneten sind die Bedingungen höchst unangenehm, weil es giftige Gase sind, weil extrem starke Winde wehen. Also ich würde gar nicht so gern meine schöne Erde hier verlassen wollen, auch wenn es jetzt zu unangenehm ist im Winter so ein bisschen und manchmal zu heiß. Besser geht's nicht.
Heißt, wir sollten eigentlich alles dafür tun, dass wir noch ein bisschen hier aushalten können.
Das ist der richtige Schluss und das ist eigentlich auch etwas, was jeder Astronaut, der die Erde von außen betrachtet hat, von seiner Reise ins Weltall mit zurück zur Erde bringt und weil die zum ersten Mal sehen, wie hauchdünn unsere Atmosphäre, wie eine Pfirsichhaut die Erde umgibt, ist da jedem sofort klar, dass es eine sehr empfindliche Angelegenheit ist.
Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über das Wetter auf dem Mars. Ralf Klein und ich haben gerade beschlossen, wir wollen auch noch ein bisschen auf diesem Planeten bleiben.
Ja, mir würde am allermeisten ja das Meer fehlen, deswegen bleibe ich auf jeden Fall hier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.